Ego FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Es ist Mittwochabend und hier sind wir mit der neuen Ausgabe des EcoFam Talk Radios. Ich habe mir sagen lassen, dass mein heutiger Gast nur deswegen singt, weil es vor allem praktische Gründe hat, weil sie angeblich ständig alles verliert und so ein Musikinstrument auf Dauer höchstwahrscheinlich einfach zu teuer wäre. Müssen wir gleich besprechen mit der Sopranistin, Sängerin und sogar Gesangspädagogin und noch ganz viel mehr, Caroline Adler. Caro, grüß dich.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du bei uns bist. Es ist quasi eine Radiopremiere heute hier bei uns für dich, oder?
Genau, ich war noch nie im Radio. Also, ich bin gespannt.
Über deine genreübergreifenden Gesangstalente, muss man wirklich sagen, sprechen wir gleich erstmal eine grundsätzliche Frage. Stimmt es das, was ich gerade gesagt habe, dass du sehr viel verlierst, oft, wenn du nicht darauf achtest und es praktische Gründe hat, dass du deswegen singst?
Ja, das stimmt leider. Also ich habe als Kind auch eigentlich immer alles verloren. Zum Beispiel heute, deswegen habe ich heute auch extra die Ohrringe an, weil das sind die einzigen Ohrringe, die ich, glaube ich, die habe ich seit ich 10 bin und das ist, das glaube ich, das Einzige, was ich noch nie verloren habe. Sonst habe ich alles verloren. Und ich habe leider eben auch wegen den Instrumenten, weil du das gesagt hast, ich habe leider eine Geige in der S-Bahn liegen lassen.
Oh, eine teure?
Ja, die war nicht unteuer. Also ich glaube, sie war jetzt, ja, sie hat 3.000 Euro gekostet, aber trotzdem für uns war das mega viel Geld. Es war richtig, richtig wild. Also für mich war das ganz, ganz schlimm und ich habe dann auch überall Zettel aufgehängt bei der ganzen S-Bahn und habe jeden Tag im Fundbüro angerufen und also es war wild. Ich habe sie leider nicht zurückbekommen. Shame on dem, also der sie nicht zurückgebracht hat.
Seitdem passt du besser auf?
Ja. Ich gebe mir Mühe, aber ja, also das hat schon dazu geführt, dass ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Wert auf materielle Dinge lege, weil sie sind immer nur für eine gewisse Zeit da. Aber deswegen ist es auch ganz gut, dass ich Sängerin bin, weil ich habe jetzt kein Instrument mehr.
Sondern nur deine Stimme, die solltest du nicht verlieren.
Genau, das hat Vor- und Nachteile, wenn man Sänger ist, weil dann hat man sein Instrument immer dabei. Mhm. Aber es hat eben den Vorteil, man kann das Instrument nicht verlieren.
Das stimmt. Caro, jetzt ist es so, dass viele Kinder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Also bei einigen KünstlerInnen ist es tatsächlich der Fall, dass die Musik im Elternhaus ein großer Teil der Kindheit einfach betragen hat. So wie auch bei dir, habe ich gelesen, denn deine tolle Stimme hast du vielleicht von deiner Mama vererbt bekommen. Die hat dir abends anscheinend angeblich philippinische Schlaflieder vorgesungen. Stimmt das?
Ja. Also ich musste jetzt wirklich drüber nachdenken, weil ich eben letztens gefragt wurde, was so mein erster Kontakt zur Musik war. Mhm. Und das waren wirklich, als ich drüber nachgedacht habe, diese Schlaflieder. Und das waren immer 3 Stück. Und an die ersten 2 kann ich mich ziemlich gut erinnern. Und beim dritten, da weiß ich noch, da gab es einen Satz. Und da wusste ich, jetzt schlafe ich. Und deswegen weiß ich auch nicht mehr, wie das Ende von diesem Lied ist. Ich glaube, ich will es auch einfach gar nicht wissen.
Du hast dich auch nie gefragt danach?
Nee, also ich habe jetzt tatsächlich habe ich mal es gegoogelt, aber dann habe ich irgendwie angefangen, es zu hören. Ich fand auch die Version ganz komisch, die ich da gehört habe. Da dachte ich mir so, nee, das ist einfach was ganz anderes, wenn das die Mama singt. Mhm. Und deswegen, ich habe es nicht zu Ende gehört. Und ich will es auch nicht wissen, nee.
Stimmt es, dass deine Mama dich bis heute inspiriert?
Auf jeden Fall. Also meine Mama ist eine super Powerfrau. Meine Mama hat, also kommt von den Philippinen und hat ihr dann Deutsch gelernt und hat ihr eigenes Restaurant aufgezogen. Und also ich habe eine sehr große Bewunderung für meine Mama, wie sie das alles gemacht hat und geschafft hat.
Also ich denke auch, dass sie so ein kleines bisschen verantwortlich dafür ist, wo du heute mittlerweile angekommen bist tatsächlich.
Ja, obwohl man muss sagen, meine Mama wollte eigentlich, dass ich Medizin studiere.
Hat das doch nicht so unterstützt.
Nee, also aber schon aus guten Gründen, weil sie halt gemeint hat, ja, dass ich eigentlich zu sensibel für so eine Musikerwelt bin. Und natürlich, also Asiaten möchten eigentlich ganz oft, dass ihre Töchter oder Söhne Ärzte werden. Das ist leider nicht nur ein Klischee. Genau, aber als sie dann gemerkt hat, dass ich das unbedingt machen möchte, dann hat sie das auf jeden Fall auch unterstützt.
Jetzt muss ich sagen, ich habe Caro Anfang des Jahres kennengelernt bei einem Neujahrskonzert der Bayerischen Polizei in der Münchner Residenz. Und ich hatte nicht viel Erwartungen an diese Veranstaltung. Ich bin mitgegangen und dachte mir, es wird so eine Orchesterveranstaltung, was ich auch gern mal mir angucke. Und auf einmal kam sie da herausgeschossen mit einer unfassbaren Stimme. Und wir sind beide erschrocken, mein Kumpel und ich, und dachten uns, was ist denn jetzt? Wo kommt denn die auf einmal her? Und ich war wirklich total fasziniert, was für ein wunderbares Organ in dir steckt. Deswegen würde ich gerne mal wissen von dir, wie kam es denn dazu? Und vor allem, wie kann man sich so Lehrjahre vor allem als Sopranistin vorstellen?
Ja, also ich muss echt dazu sagen, vielen, vielen Dank für das Kompliment, weil das ist für mich nicht selbstverständlich, weil ich konnte eigentlich nicht wirklich singen, als ich angefangen habe. Und finde ich auch irgendwie ganz interessant, weil mich die Leute auch immer fragen, ja, kann man eigentlich singen lernen oder ist das irgendwie ein Talent, was man irgendwie hat? Und also man kann das auf jeden Fall lernen. Und natürlich, ich hatte schon einfach, dadurch, dass ich halt zu Hause auch viel gesungen habe, meiner Mama und so, hatte ich schon so ein bisschen so eine Grundlage. Aber so eine klassische Technik habe ich komplett gelernt. Und es war auch so, dass ich keine einzige Aufnahmeprüfung bestanden habe. Also ich habe 10 gemacht nach dem Abi und ich habe keine geschafft. Und ich habe dann wirklich 3 Jahre lang hingearbeitet, bis ich überhaupt nur mal diese Aufnahmeprüfung geschafft habe. Und dann habe ich wirklich die klassische Technik gelernt. Aber am Anfang konnte ich zum Beispiel auch überhaupt nicht hochsingen. Und ich war super nervös immer. Also das hat sich alles komplett entwickelt. Das habe ich eigentlich alles gelernt. Das, was du heute auf der Bühne siehst, das ist ganz bewusst. Das ist einfach, ja, und das ist gelernt. Aber das Coole ist dadurch, dass ich halt daherkomme, dass ich es einfach nicht konnte, ganz, ganz viele Sachen und ganz, ganz viele Fehlwege gegangen bin auch, kann ich das jetzt halt auch beibringen. Weil ich einfach weiß, okay, und ich kann es auch nachvollziehen, wo die Leute herkommen und sagen dann, ja, ich komme irgendwie überhaupt nicht hoch, ich kann gar nicht hoch singen. Dann sage ich, ja, cool, das konnte ich auch nicht. Und so habe ich es gelernt. Und so gehe ich dann mit den Leuten halt den Weg.
Du machst mir gerade extrem viel Mut. Ja? Ich wollte auch immer singen und mir wurde immer gesagt, lass es lieber sein. Ja? Deswegen singe ich auch mittlerweile nicht mehr im Radio in Titel rein, weil ich immer gleich beschämende E-Mails bekomme.
Finde ich nicht, ja. Finde, du sollst singen.
Was für eine Beziehung hast du denn mittlerweile zu deiner Stimme? Also du hast ja gerade gesagt, anfangs hattest du das Gefühl, es funktioniert so gar nicht.
Ja, und auch das Feedback. Also ja, ich habe schon auch das Feedback gekriegt. Also es war immer so, ja, dass es nicht funktioniert.
Lass es lieber sein.
Ja, genau.
Das Tolle ist ja, du hast dich nicht abschrecken lassen davon.
Ja, das stimmt, weil ich mir auch, also da kommt schon so ein bisschen so eine Trotzreaktion. Das habe ich auch als Kind schon immer gehabt. Das hat meine Mama nicht, fand meine Mama nicht so gut, glaube ich. Aber also da hat es mir dann schon was gebracht. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt eine sehr gute Beziehung zu meiner Stimme, weil ich mich einfach auf der Bühne wohlfühle, weil ich weiß, was ich mache. Ich weiß ganz genau, okay, wenn ich die und die Schwierigkeiten habe, weil man ist ja zum Beispiel auch jeden Tag ist man eine andere Stimme, weil man ist jeden Tag ein anderer Körper. Und dein Körper ist deine Stimme. Und ich weiß aber mittlerweile, zum Beispiel, wenn ich müde bin, ah, okay, dann muss ich das und das machen. Oder wenn ich überspannt bin, ah, dann mache ich das. Oder wenn ich die und die stimmlichen Probleme habe, dann mache ich irgendwie irgendwelche Sachen, sozusagen, die ich jetzt einfach mit der Zeit gelernt habe. Und so komme ich eigentlich immer wieder an den gleichen Punkt auf der Bühne, wo ich sage, hey, cool, ich fühle mich wohl, ich habe Lust, mit euch Musik zu machen. Also ich liebe es halt, mit anderen Leuten Musik zu machen. Und ich finde es auch cool, wenn dann extra auch Leute kommen, die einem zuhören. So, das macht dann richtig Spaß.
Die du auch Freude bereiten kannst tatsächlich.
Ja, total.
Sag mal, wenn jemand erfährt, dass du unter anderem Opernsängerin und Sopranistin bist und zu dir sagt, hey, großartig, sing mir doch mal was vor. Hast du dann immer gleich eine kleine Strophe auf Lager?
Nee. Also, das, also klar, das ist echt ein Satz, den höre ich ziemlich oft. Und am Anfang habe ich das schon auch immer gemacht. Also am liebsten kommt dann, sing noch mal Time to Say Goodbye. Das ist so das Standardlied.
Und danach mal Hard Will Go On?
Genau.
Oder?
Das ist so witzig. Und dann sage ich immer, ah, du bist ja Chirurg. Kannst du nicht mal kurz operieren hier? Also das ist schon so, dass es halt auch mein Beruf ist und ich mich natürlich zum Beispiel auch aufwärmen will, bevor ich singe. Und das erzähle ich dann halt den Leuten. Also wie gesagt, früher habe ich halt dann einfach mal gesungen, aber jetzt sage ich halt schon so, ja, also klar.
Sind die
also,
dann enttäuscht?
Nö, die verstehen das. Ja, die verstehen das. Ja.
Wenn man dich mal so ein bisschen googelt und nach dir recherchiert, dann findet man heraus, dass du tatsächlich in den unterschiedlichsten Genres unterwegs bist. Du bist Solistin im Musical und Traditional, aber eben auch in der Oper. Was genau bedeutet zum Beispiel die Oper für dich? Und wie entgegnest du vielleicht auch Menschen, die dich fragen, ob die Oper vielleicht heutzutage nicht ein bisschen altmodisch ist?
Ja, also ich finde schon, dass zum Beispiel das Opernpublikum könnte ein bisschen lockerer werden. Das ist jetzt meine ganz ehrliche Antwort. Also was ich persönlich mit der Oper verbinde, ist einfach, dass die klassische Gesangstechnik einfach so aufgebaut ist, dass man ja viel lauter singt als mit irgendeiner anderen Gesangstechnik. Weil bei den anderen ist man verstärkt mit Mikrofon. Und bei der klassischen Gesangstechnik, da muss man einfach mit dem Körper so ein riesiges Volumen erzeugen, dass man diesen großen Raum füllt. Und das ist einfach der Wahnsinn. Wenn man das im Körper spürt, wie sich das anfühlt, wenn man die Stimme wirklich so auf den Körper überträgt, dann ist es einfach mega. Und das ist eigentlich das, was ich mit Oper verbinde, diese Körperlichkeit. Und das ist eigentlich, das ist ein Spitzensport. Also man muss sich auch so verhalten wie ein Sportler. Das ist wirklich, ja, es ist körperlich, ist einfach wahnsinnig körperlich und das liebe ich. Das ist auch das, warum ich dann angefangen habe, klassische Technik zu lernen. Weil ich einfach dieses Körpergefühl so cool finde.
Und weil es tatsächlich auch so herausfordernd ist.
Total, total. Aber man lernt so viel Neues. Und die Klassik ist halt wahnsinnig vielschichtig. Also deswegen liebe ich auch die Klassik, weil man da immer wieder neue Sachen entdecken kann und so viel lernen kann in jedem Stück, was man macht. Aber ich mag zum Beispiel eben auch Pop, weil es halt einfach ist und eingängig. Und Jazz, weil es irgendwie so laid back und gelassen ist. Also jedes Genre hat so was Spezielles, aber die Oper ist schon so das für die große Emotion und auch für diese besondere Körperlichkeit.
Das wäre tatsächlich die nächste Frage gewesen, weil du dich wirklich regelmäßig auch mit neuer Musik beschäftigst und auseinandersetzt. Du singst zum Beispiel regelmäßig Uraufführungen von aktuellen Komponisten.
Ja.
Ja, das sind also quasi Komponisten, die ganz frisch irgendwie ihr Komponistenleben leben,
ja,
da eine Oper zusammengebaut haben und du wagst dich da heran.
Ja. Das ist mega, weil man da einfach mitten im Geschehen drin ist. Und du kannst zum Beispiel dann auch sagen, ja, hey, kannst du bei der Phrase vielleicht noch ein bisschen was verändern? Und dann sagt er, ja, cool, das kann ich jetzt bei jemandem, der schon tot ist, kann ich jetzt nicht machen. Da muss ich einfach nur genau das machen, was da steht. Und ich finde es eigentlich aber immer cooler, wenn es noch so im Entwickeln
variabel
ist.
Variabel ist.
Genau, wenn es variabel ist und man auch so ein bisschen so seine eigene Persönlichkeit einbringen kann.
Regelmäßig hattest du in den letzten Jahren auch Gesangsparts für deutsche Synchronisationen von Kinofilmen, also zum Beispiel Mary Poppins, König der Löwen, Aladdin. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann vielleicht selbst im Kino sitzt und sich aus dem Film trällern hört?
Das ist mega cool.
Ja.
Also es ist super entspannt da natürlich, weil wenn ich im Kino sitze, dann muss ich ja jetzt nicht live singen. Das ist auch so der Unterschied zwischen Studiomusik und Live-Musik. Da sitzt du dann im Kino. Also ganz richtig cool war es, als ich den Titelsong zum Kinofilm König Lauren gesungen habe. Weil da haben sie dann nämlich auch bei der Premiere noch das Musikvideo eingespielt. Und das war richtig cool, weil dann siehst du dich auch.
Aha.
Genau, dann siehst du dich. Was auch ziemlich witzig war, weil das war eben das erste Musikvideo, was ich jemals gedreht habe. Und dafür haben wir dann aber halt auch den Deutschen Filmmusikpreis gewonnen. Deswegen war das ziemlich witzig. Aber was richtig cool war, weil das war das erste Musikvideo. Und da waren wir in Österreich in so einem See. Und dann haben sie mich, ich hatte so ein Mittelalterkleid an. Und dann haben sie mich da rübergeschippert auf so einem Ruderboot. Und dann saß ich auf diesem Felsen und musste dann mit diesem Mittelalterkleid so Bewegungen machen. Und hinter mir war das Handy, das weiß ich noch, was dann dieses Lied abgespielt hat in so einer ganz schlechten Soundqualität. Und ich musste dann da Playback dazu singen. Es war so witzig. Aber das Witzigste war, dass gegenüber von mir ein Wirtshaus war. Also es sieht auf dem Video so aus, als wäre da nichts. Also wären wir da ganz alleine. Aber gegenüber war dieses Wirtshaus, wo die Leute ihren Schweinsbraten gegessen haben.
Zur Blasmusik wahrscheinlich, oder?
Und ich habe da dieses Lied gesungen. Es war zu schießen. Ja, aber das war eben richtig, richtig cool im Kino. Und auch, ja, es gibt noch ein paar andere Produktionen, wo ich dann eben auch Solo gesungen habe. Und das ist einfach mega, wenn man dann halt einfach auch hört, wie das dann in so einem Kinosaal halt wirkt.
Wir haben uns vorab gerade schon darüber unterhalten, dass du tagtäglich woanders unterwegs bist. Dein Terminkalender ist wirklich sehr, sehr voll. Gibt es einen Lieblingsort, an dem du am liebsten singst?
Also ich singe eigentlich am liebsten in schönen Räumen mit toller Akustik. Also ich muss wirklich sagen, das ist auch ein bisschen was Visuelles sogar. Also wenn der Raum einfach schön zum Anschauen ist und eine gute Akustik hat, dann kann man sich da einfach reinlegen und kann sich noch mal mehr mit der Stimme entspannen. Also zum Beispiel der Herkulessaal. Das ist einfach toll, wenn man da rauskommt und dann sieht man die Kronleuchter, die Lichter, die Leute. Da ist es eben auch nicht so dunkel. Da sieht man eben dann auch die Gesichter von den Leuten und kann da halt super gut eine Connection irgendwie herstellen. Und die Akustik ist auch mega. Also ich mag einfach, glaube ich, generell Räume, die einfach eine schöne Akustik haben.
Es gibt hier eine Rezension über dich, die findet man auch auf deiner Homepage, glaube ich zumindest. Caroline Adler entzückt durch Vokalisen des Schmerzes, die so schön klingen, dass der Hörer wünscht, dass sie niemals enden mögen.
Ja.
Du selbst sagst auch, dass du, das habe ich eingangs auch schon gesagt, dass du für dein Publikum so ein bisschen das Gefühl erschaffen möchtest, die Zeit stünde still. Erklär uns doch mal, was macht einen Auftritt für dich perfekt?
Also ich muss dazu sagen, dass die Zeit anhält. Da braucht man schon ein bisschen dafür, finde ich. Und es wird zwar immer häufiger, aber das sind schon so seltene Momente. Aber das sind so die Momente, denen man nachjagt. Ich glaube, da passt dann einfach wahnsinnig viel. Irgendwie, man fühlt sich gut, man hat sich gut vorbereitet, der Raum ist schön, das Publikum, da findet man vielleicht ein paar Leute, die einen anlächeln. Das ist immer cool, wenn man Leute sieht, die einen anlächeln.
Wenn man was sieht, weil ich kenne das auch von Bühnen, dass man einfach gar nichts sieht, wenn man von 500 Lichtscheinwerfern bestrahlt wird.
Ja, das hatte ich auch letztens mal. Und dann bin ich hintergegangen zu einem Backstage und habe gesagt, es ist so dunkel, sind da Leute? Und er hat gesagt, ja, das Haus ist voll, da sind Leute.
Bist du da aufgeregt eigentlich in so einem Moment?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Doch, doch. Also ich bin auch generell eher ein nervöser Typ, aber ich habe eben gelernt, damit umzugehen. Aber wenn ich gar keine Leute sehe, wieso singe ich dann? Also ich singe da ja nicht, damit ich alleine mich höre, sondern ich will schon auch ein Publikum haben und mit denen halt irgendwie, ja, kommunizieren. Das ist schon, ja, eins der wichtigsten Teile, finde ich, bei einem Konzert.
Jetzt habe ich vorhin gerade gesagt, dass dein Terminkalender regelmäßig voll ist. Es gibt Engagements, die führen dich auch regelmäßig zum Beispiel nach Paris oder Hawaii, habe ich hier gelesen.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Ja, Hawaii, das war mega. Also ich war tatsächlich schon 4-mal auf Hawaii, um da zu singen. Und zwar, weil es gibt einen buddhistischen Orden, Xinyuan, die gibt es auch hier in München. Und die haben ein Ritual, das Lantern Floating. Und da lassen sie dann für ihre Vorfahren oder auch Leute, die gestorben sind, lassen sie bei Sonnenuntergang Laternen zu Wasser in einer Bucht. Das ist immer einmal im Jahr. Und da haben sie eben klassische Sänger gesucht, die dann sozusagen Sanskrit singen und halt solche buddhistischen Lieder singen. Und das ist jedes Mal, wenn ich da bin, war das einfach der Wahnsinn. Weil das ist genau das, was ich ihm vorhin auch gesagt habe. Man schaut da auf so ein wunderschönes Bild und singt dann dazu. Also das irgendwie, es waren, glaube ich, 80.000 Leute da. Also ich meine, in so einem Moment könnte ich auch sterben, also weil ich so schön finde, das ist, ja.
Ja, das bleibt einfach hängen
auch. Das ist mein Erlebnis, ja, total, total.
Weißt du gerade auswendig, mit wie vielen Projekten du gerade aktuell zu tun hast?
Ja, ich habe es mir letztens aufgeschrieben.
Du hast gezählt?
Ja, also ich glaube, es sind so 15 bis 20, glaube ich. Ja, also natürlich nicht alles komplett parallel, aber schon so, dass ich halt manche Projekte vorbereite oder manche Projekte laufen. Also es sind schon sehr viele unterschiedliche Sachen, das stimmt.
Du gibst auch Kurse fürs Thema Lampenfieber tatsächlich.
Ja.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, also zu mir kommen Leute, die eben gern aus sich rauskommen möchten mehr oder die eben auch Angst haben, irgendwie vor Leuten aufzutreten und die eben dieses typische Lampenfieber haben. Und ich bearbeite das dann mit denen. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich spannend, weil das halt so wahnsinnig ganzheitlich ist. Und ich da eben nicht nur Stimmtechnik mache, sondern auch viel mit dem Mindset arbeite. Es geht halt viel darum, was kannst du selber kontrollieren und wie kriegst du dich in so einen Place, dass du dich auf dich selber verlassen kannst. So. Ja, das ist ein mega spannendes Thema, das liebe ich. Also das Coole ist, also das ist im Prinzip so das System. Ja? Also ich sehe das wie so ein Haus. Und das Haus hat halt so kleine Ziegelsteine und jeder Ziegelstein steht für einen bestimmten Bereich. Und das geht dann von zum Beispiel, wie geht's eigentlich deinem Körper? Was ist eigentlich die Basis von deinem Körper? Ist dein Körper irgendwie versorgt? Hast du genug Nährstoffe? Oder zum Beispiel, ich hatte es ganz oft, dass die Leute zum Beispiel, also ich habe viele Vegetarier komischerweise als Schüler, und da ist es ganz oft so, dass die zu wenig Eiweiß zu sich nehmen und dann der Körper einfach geschwächt ist, weil einfach wir Eiweiß brauchen zur Regulation, wir brauchen Eiweiß, um Enzyme zu bilden, um Hormone zu bilden. Und dann kann ich so viel wie möglich an dem Mindset arbeiten. Wenn der Körper nicht in so einer gewissen Basis ist, dann funktioniert das nicht. Und das liebe ich einfach da, mit den Leuten rauszufinden, okay, was ist es denn eigentlich, was dieses Lampenfieber auslöst? Und das kann eben, es können wirklich, ich finde es immer ganz witzig, weil das sind ganz oft auch so Kleinigkeiten, zum Beispiel auch hohe Schuhe, Frauen mit hohen Schuhen. Das ist einfach was, was einen so ein bisschen von der Erde abhebt. Und dann hat man in einem...
So eine Unsicherheit.
Genau, dann hat man eine Unsicherheit in sich. Und das ist dir egal im Alltag. Aber wenn du auf der Bühne stehst, macht das den Unterschied aus. Und solche Sachen finde ich super spannend.
Total. Aber wie ist es dann für dich? Du meinst gerade, du bist ja schon auch aufgeregt vor Auftritten. Das ist ja auch eine gewisse Art von Lampenfieber. Stößt du es dann mit ähnlichen Techniken?
Ja, absolut.
Ja.
Also ich habe eine riesen Liste mit Sachen, wo ich einfach weiß, okay, die funktionieren für mich. Also das geht von, was habe ich für eine Schlafroutine, bis was esse ich vor einem Auftritt, bis, ja, was habe ich für ein Mindset, bis dass ich weiß, warum bin ich eigentlich auf der Bühne. Das ist auch zum Beispiel ein super essentieller Teil. warum bin ich eigentlich auf dieser Bühne? Was bringt mir das eigentlich? Mhm. Das ist super wichtig. Und wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hat, dann steht man auf der Bühne und unterbewusst will man dann aber gar nicht da sein. Mhm. Also das sind alles so Techniken. Aber bei mir war es ganz, ganz extrem. Also ich habe wirklich angefangen mit Panikattacken. Also wirklich, vor einem Konzert habe ich 3 Tage lang nicht geschlafen.
Oh.
Weil ich so Schiss hatte. Und es war ein großes Konzert und es war schweres Repertoire, was ich singen musste.
Was ist in dem Fall schweres Repertoire?
Sehr hohe exponierte Töne. Mhm. Also das war die Carmina Burana von Kalorf. Mhm. Und da hast du eine Stelle, wo du komplett alleine bist als Sopran. Und ja, das ist ordentlich. Also da muss man Nerven haben, um das zu singen. Mhm. Und ich hatte da wahnsinnig Angst vor. Also ich meine, es war nicht nur das, da gab es auch noch dann Hip-Hop-Songs und ich habe da auch gerappt in dem Konzert. Aber das war so, ich glaube, deswegen war ich da auch so nervös, weil das war das erste Konzert, wo ich wirklich diese ganzen Genres vereint habe. Mhm. Ja, aber ich habe da ich habe da richtig viel dazugelernt, aber deswegen kann ich das auch total nachvollziehen, wenn Leute sagen, ja, sie sind super nervös. Mhm. Und dann kann man da eben ansetzen, aber dann kann ich halt auch sagen, hey, alles klar, wir finden jetzt einfach raus, woran es liegt und dann arbeiten wir dran. So easy.
Vor allem ist man ja nervös im Vorfeld, weil man vielleicht Angst haben könnte, dass irgendwas schief gehen könnte.
Ja, total.
Was sind denn oder was könnten denn die schlimmsten Sekunden im Sopranistinnenleben sein, deiner Meinung nach?
Naja, ich glaube, das, worauf die meisten Angst haben, ist, dass sie ihre Stimme verlieren. Oder dass man irgendwie Textaussetzer hat oder dass irgendwie sowas ist, dass man dann einfach nackt dasteht. Aber das ist auch einfach ein Mindset. Weil im Prinzip, du stehst ja nicht da, um irgendwas abzuliefern, sondern du stehst halt wegen deinem Grund da. Zum Beispiel, weil du Spaß hast, Musik zu machen mit anderen. Und da muss man halt so ein bisschen im Kopf switchen. Aber definitiv glaube ich, dass so eine Angst ist, dass man halt den Text vergisst. Oder, also mir ist das auch schon passiert, dann singst du halt irgendwas anderes.
Und es fällt keinem auf, oder?
Es fällt nicht auf. Es fällt so viel nicht auf. Das ist der Wahnsinn. Es fällt halt nur dir auf, weil du halt einfach in dir drin steckst. Aber draußen, ich habe noch nie gehört, wenn ich irgendwie, ich habe Amazing Grace gesungen und mir ist zum Henker, ist mir nur die erste Strophe eingefallen. Oh, und ich hatte aber 4 oder so. Ich habe einfach immer diese erste Strophe weitergezogen. Und es hat keiner gemerkt.
Nein.
Es hat nicht mal der Dirigent gemerkt.
Das gibt's
also, ja, es ist wirklich so. Also, man darf sich da nicht so viele Gedanken machen.
Aber ist das dann nicht genau so ein Moment, wo man irgendwie merkt, die Hitze steigt vom Bauch hoch in den Kopf und man fasst so gar nicht mehr zusammen, was da gerade passiert?
Ja, total. Oder? Aber das Witzige ist halt in solchen Momenten, wenn man halt auf der Bühne steht, man hat halt so viel Adrenalin in sich und das liebe ich auch. Das ist eben auch dieses Zeitanhalten für sich selber eigentlich. Weil dadurch, dass man so viel Adrenalin hat, läuft die Zeit so viel langsamer. Und man schaut sich das dann so in seinem Kopf an und denkt so, es kann doch jetzt nicht sein, dass mir da jetzt nichts weiteres einfällt. Aber es ist dann halt so. Im gleichen Moment denkt man sich halt, okay, ja, jetzt kann ich überlegen, wie ich damit umgehen soll. Aber das finde ich immer total witzig, weil währenddessen singe ich ja auch noch, während ich diese ganzen Gedanken habe. Aber das ist alles so langsam, dass ich mir das halt alles so von so vielen Seiten anschauen kann. Und mittlerweile finde ich es dann halt auch einfach sehr witzig, muss ich sagen. Da muss ich dann mittlerweile eher aufpassen, dass ich nicht anfange zu lachen, weil ich die Situation so skurril und witzig finde. Aber daran merke ich dann auch, okay, ja, also ich bin halt entspannt.
Mhm. Ja. Lustigerweise kenne ich das hier auch aus dem Radio, weil man ja moderiert und im Endeffekt ja immer so 2-3 Zeilen voraus ist, ne, um nicht über irgendwas drüber zu stolpern. Und da passiert es einem auch öfter mal, dass einfach der Text endet in einer Live-Moderation. Und man ist halt diese 2-3 Zeilen voraus und denkt sich, ja, wie geht's denn da jetzt weiter? Da hat irgendwie was vergessen reinzutippen. Und lustigerweise, das stimmt wirklich, fällt einem am Ende dann doch immer irgendwas ein, dass man da irgendwie dann doch fein aus der Sache raus ist. Auch wenn es keinen Sinn macht.
Ja.
Caro, außerhalb der Kunst stemmst du gern Gewichte, habe ich bei dir auf der Instagram-Seite gesehen.
Ja.
Weil du grundsätzlich, habe ich so ein bisschen das Gefühl, gerne in unterschiedlichen Bereichen auch deine Grenzen austestest.
Ja.
Was war die letzte große Grenze, die du überwunden hast?
Sportlich, meinst du?
Generell.
Ja, ich glaube, die war sogar sportlich. Also, ich meine, ich finde, so große Konzerte sind natürlich immer eine Grenze. Also, das ist immer cool, weil das ist immer irgendwas out of your comfort zone. aber für mich ist jetzt eigentlich Sport relativ neu. Also ich mache noch nicht so lange Sport.
Das sieht aber anders aus.
Ich weiß, von außen sieht es echt anders aus. Ich finde es auch total cool, aber nee, ich bin eigentlich eher eine Couch-Potato intrinsisch, muss ich echt sagen. Und ich habe aber einfach gelernt, dass, weil mein Hirn einfach die ganze Zeit so aktiv ist. Und
kein Wunder bei den vielen Terminen.
Ja, genau. Aber ich brauche auch einfach hin und wieder meine Ruhe. Und da habe ich einfach gemerkt, dass sehr anspruchsvolle Sportarten, die mich völlig überfordern, der beste Weg sind, wie ich da Ruhe in meinem Hirn hinkriege. Und so habe ich jetzt zum Beispiel, also ich surfe zum Beispiel jetzt auf der Floßlände. Das finde ich auch schon ziemlich anspruchsvoll. Also da muss ich echt auch über meine Grenze gehen.
Als Einsteigerin?
Ja, total, total. Ich bin da auch eigentlich zur Floßlände, also ich habe eigentlich angefangen zu surfen, weil ich da irgendwann mal vorbeigelaufen bin. Und dann waren da halt nur Kinder. Und die waren halt super nett zueinander. Die waren halt so, oh ja, probier doch mal das und das. Und ich dachte mir so, oh cool. Weil ich gehe manchmal an der Surferwelle im Eisbach vorbei und die sind immer so böse zueinander. Irgendwie so, ja, zu lange, muss mal weg. Und oder was auch immer, oder verdrängen die. Und da waren halt die ganzen Kinder und die waren halt super nett zueinander. Und da habe ich gedacht, oh cool.
Da hänge ich mich ran.
Ja, genau. Nur leider habe ich dann, also da habe ich mir schon ein Surfboard gekauft.
Du warst zu alt für sie.
Genau. Das Problem war nämlich, dass das halt Kindersurfen ist. Und da dürfen dann nur Kinder surfen zu einer gewissen Zeit.
Okay.
Das heißt, ich durfte da nicht surfen. Genau. Aber ich habe jetzt eben letzten Sommer habe ich Kitesurfen gelernt. Und das war definitiv eine Grenze, muss ich sagen. Weil ich habe totale Angst vor Wasser, vor allem vor Meer.
Und wirklich?
Ja, total, total. Aber deswegen mache ich auch einfach fast nur noch Meeressportarten.
Um deine Grenzen auszutesten. Jetzt wäre nämlich die nächste Frage gewesen, ob du an irgendwas schon mal gescheitert bist tatsächlich.
Oh, gescheitert, ja. Bestimmt, ständig.
Ja. Man verdrängt halt solche Sachen gerne, das ist das.
Ja, nee, weil ich hatte hier was überlegen. Ja, nee, jetzt zum Beispiel am Sonntag, da habe ich eben, wie ich dir vorhin erzählt habe, musste ich eine Messe singen, solo. Und habe einen Tag davor festgestellt, dass ich die falsche Messe gelernt habe. Und die habe ich dann am nächsten Tag, finde ich, da bin ich schon ordentlich reingelaufen.
Ja.
Da bin ich schon ordentlich reingelaufen. Also es gibt immer wieder Momente, wo man scheitert. Und ich habe dann da auch echt mit zu tun. Also ich glaube, heute ist der erste Tag, wo ich da nicht drüber nachdenke mehr.
Jetzt habe ich dich wieder drauf gebracht.
Ja, genau.
Tut mir leid.
Ja, ich werd's wieder vergessen. Aber das ist ja auch das Gute. Auch an meiner Vergesslichkeit ist das echt was sehr Positives, weil ich vergesse es dann.
Das hast du vielleicht nicht vergessen. Stimmt es, dass du in einem Restaurant für 160 Leute gecatert hast und das komplette Restaurant übernommen hast?
Yes!
Was ist da passiert?
Ja, genau. Meine Mama hatte eben ein Restaurant und die hat dann gesagt, ja, sie fliegt jetzt zu meiner Tante auf die Philippinen und ob ich den Laden übernehmen kann. Und ja, ich mache mir da immer nicht so viel Gedanken. Ich habe dann gesagt, ja klar, mache ich. Und dann irgendwann kam aber meine Kundin rein und hat gemeint, ja, wie das denn mit dem Catering ist nächste Woche für die 160 Leute. Und ich, aha, okay. Ich bei meiner Mama auf den Philippinen angerufen und gesagt, Mama, was ist das für 160 Leute? Die Mama, ja, kein Problem. Und dann hat mir die Mama wirklich irgendwie per Telefon, hat sie mich gecoacht. Und dann habe ich das gemacht.
Moment, sie hat dich gecoacht, was du kochen musst?
Ja.
Nein, das gibt's ja nicht.
Ja, so läuft
das. Das ist ja Wahnsinn. Aber dann hast du ja auch schon eine gewisse Begabung, was Kochen angeht, oder? Weil ich meine, also...
Ja, also meine Mama hat die Begabung. Ich habe es halt immer gegessen.
Ja.
Also ich hab's,
du weißt, wie es schmecken muss.
Genau, ich weiß, wie es schmecken muss. Und das ist mein großer Vorteil. Ich habe keine Ahnung von Rezepten. Ich koche auch echt wenig. Also ich koche gar nicht mit Rezepten. Ich kann auch nicht kochen. Aber die Gerichte von der Mama, die kann ich einfach kochen, weil ich genau weiß, wie sie schmecken muss.
In welche Richtung es gehen muss.
Genau.
Wenn man sich durch deine Bildergalerie im Netz ein bisschen durchwühlt, dann findet man da auch Fotos, auf denen du in einem Tagesschau-Studio stehst.
Und ja.
Ich habe das vorhin kurz im Vorgespräch angesprochen. Da hast du gesagt, ach, wie hast du gesagt, das war ein Ausversehen.
Ja.
Wie kommt man ausversehentlich in das Tagesschau-Studio und gibt ein Interview, Caro? Das würde ich gerne noch wissen.
Das war richtig, richtig witzig, weil ich bin ja in der Hip-Hop-Band 1 hoch 6. Und da waren wir eigentlich im ZDF-Fernsehgarten eingeladen. Und auf dem Weg dahin hat uns dann der Bandchef hat gesagt, ja, da wird es dann noch ein Interview geben davor. ich weiß nicht genau, ob er das nicht wusste, aber er hat auf jeden Fall nicht gesagt, dass es in der Tagesschau ist. Und dann, also es war mein allererstes Interview und ich war auch nicht so, noch nicht so lange in der Band. Das heißt, ich hatte eigentlich nicht wirklich Ahnung,
was man da macht.
Genau. Ich hatte auch nicht so wirklich Ahnung über die Thematik. Ich konnte halt die Sachen singen, aber ich wusste nicht genau, ja, was da so los ist. Und das war dann wirklich witzig, weil dann gehen wir da in das Studio rein und ich habe halt draußen dann schon irgendwie ein Logo gesehen und so, aber ich dachte mir halt dann nichts, dachte mir, okay, wir gehen irgendwo anders rein. Dann gehen wir da rein und dann sind wir da vorbeigelaufen. Dann sehe ich auf dem Fernseher dieses blaue Studio. Ich sage, Michi, das ist die Tagesschau.
Stand es nie irgendwo an der Tür dran?
Nein, nee. Also ich weiß nicht oder ich habe es nicht gesehen. Also das passiert ja auch öfter, dass ich so Sachen übersehe. Also da, das war richtig wild. Da ging mir die Pumpe, Wahnsinn.
Und du hast es aber irgendwie überstanden tatsächlich?
Nee. Ich bin zu der Moderatorin, weil wir waren zusammen dann in der Maske und ich bin gleich zur Moderatorin und habe sie gleich gefragt, bitte gib mir die Fragen, weil sonst wird das ein totales Chaos. Ich weiß überhaupt nicht, was ich, also aber sie hat mir dann die Fragen gegeben, das war total nett und ich hatte noch eine Stunde Zeit und dann habe ich mich gut vorbereitet. Aber das war eine wilde Geschichte, wilde Geschichte. Das war auch im Fernsehgarten das erste Mal, dass ich Playback gesungen habe. Das war
wirklich
auch,
wahr? Ja. ZDF Fernsehgarten, muss man kurz sagen, ist ja im ZDF so eine legendäre Sonntag-Mittagssendung. Ja. Während der Sommerzeit, glaube ich, mit Andrea Kiewel, genau. Die das schon seit gefühlt 100 Jahren moderiert. Wie kann man sich das vorstellen? Ich gucke da öfter mal rein und habe dann immer so ein bisschen schlechtes Gefühl, dass ich mir das angucke und gucke aber trotzdem weiter, was manchmal so ein bisschen ist wie so ein Unfall, wo man nicht weggucken will. Wie fühlt sich das an, wenn man da wirklich mal selbst auch vor Ort ist?
Also wenn man da das erste Mal ist, dann ist das super witzig. Mhm. Das ist wirklich super witzig, weil das ist eben, also und da komme ich halt gar nicht her, das ist halt alles Playback.
Ja.
Und für mich war das wirklich, also es war eine Erfahrung, weil du hörst dich singen und du musst halt einfach
die Lippen bewegen.
Genau, du musst die Lippen bewegen und das war das eben. Ich war da eben auch noch nicht so lange dabei und dann war es auch bei der Gott sei Dank nur bei der Generalprobe. Bei der Generalprobe war es dann so, dass ich mich irgendwann habe singen hören, aber ich halt selber nicht gesungen habe. Ich war so dankbar dann, dass dann halt das nur die Generalprobe war.
Hattest du ein Lichtdubel dann auf der Bühne stehen?
Aber da muss man wirklich aufpassen bei Playback. Aber ansonsten, wenn man da ist, dann ist das super spannend, das halt zu sehen, wie das so abläuft. Das ist ja eine Mega-Maschinerie einfach. Mhm. Also es ist schon sehr interessant. Ich finde generell, man kann aus so vielen Sachen einfach was mitnehmen, was lernen. Und es gibt auch immer witzige Geschichten. Mhm. Also die Geschichte zum Beispiel, die werde ich nie vergessen, dass ich meine Stimme gehört habe und ich nicht gesungen habe. Ja.
Du sagtest gerade, man kann aus so vielen Geschichten was lernen oder aus so vielen Begegnungen oder auch Momenten. Du hast extrem viel schon erlebt und du machst auch extrem viel. Wie geht's denn weiter für dich? Also wo siehst du dich denn in 20 Jahren? Wirst du da noch sein, wo du bist oder hast du ganz andere Ziele vor Augen?
Also ich habe ehrlich gesagt immer nicht so einen Plan. Ich weiß, dass da Leute immer oft hingehen und sagen, ja, in 5 Jahren sehe ich mich da, in 10 Jahren sehe ich mich da, aber bei mir ist es eigentlich schon immer so gewesen, dass sich das dann einfach entwickelt hat. Mhm. Also ich mache einfach das, worauf ich halt Lust habe, was mir Spaß macht und ich mache einfach super gern was mit Leuten zusammen. Also ich weiß, dass ich das Thema Lampenfieber und authentisches Auftreten, dass ich das definitiv weiter ausbauen möchte. Aber ich werde auf jeden Fall auch weiter singen, toi toi toi, wenn ich die Gesundheit habe und alles. Also ja, ich bin einfach gespannt, was die Zukunft bringt. Mhm. So ist es eher.
Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, es macht auf jeden Fall unfassbar viel Spaß, dich mal live auf einer Bühne sehen zu können. Vor allem, wenn du dann tatsächlich genreübergreifend agierst, so wie ich es im Januar miterlebt habe. Du bist auch live demnächst wieder viel unterwegs und hast sogar ein paar der Termine auswendig gelernt.
Ja.
Sag mal,
total.
Wo sieht man dich?
Total.
Weil ja, normalerweise hat sie keine Ahnung, wo sie unterwegs ist. Das weiß sie meistens einen Tag davor.
Ja, es ist wirklich so, weil ich merke mir sowas halt nicht. Weil wozu? Ich finde es auch immer witzig, zum Beispiel jetzt für die Vorbereitung von dem Interview, da habe ich mir gedacht, okay, was mache ich eigentlich? Dann bin ich auf meine Homepage gegangen und habe mir die Bilder angeschaut und dachte mir so, ah, cool, ja, das habe ich schon gemacht. Mega. Und das freut mich dann auch wieder. Mhm. Aber eben, das ist auch das mit diesem Vergessen, das ist mir halt nicht wichtig. Mir ist halt wichtig, was mache ich heute? Vielleicht noch, was mache ich morgen? Ja, das ist mir schon wichtig. Genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt diese Termine auswendig gelernt.
Dann sag an.
Genau. Und das nächste Projekt, was ich habe, ist eben das Münchner Sommertheater. Genau, das Münchner Sommertheater. Das ist ja dieses Open Air sozusagen im Amphitheater. Und es wird dieses Jahr, es ist das 35. Jubiläum. Mhm. Und da stellen wir dann eben ja eine Mischung aus vielen Liedern aus 35 Jahren sozusagen Sommertheater zusammen. Und es ist, glaube ich, super cool, weil es halt in einem Amphitheater ist und es darf auch nicht verstärkt werden. Das heißt, es werden Chansons, aber eben auch so ein bisschen mit klassischer Technik. Und dann habe ich mit dem Polizeiorchester Bayern habe ich ein großes Konzert mit sozusagen Solo und Orchester. Mhm. Das ist immer cool. Das war ja auch eins von den Konzerten, wo du da warst. Mhm. Weil das immer, also da werde ich immer gefragt, hey, was möchtest du denn gerne singen?
Ach, wirklich?
Ja, das ist so cool. Und ich so, das ist das Beste.
Ich muss aber auch sagen, ich habe den Dirigenten ja auch kennengelernt. Das ist auch ein sehr sympathischer Kerl.
Ja, total, total. Also das funktioniert einfach. Das macht so viel Spaß, mit denen Musik zu machen. Das ist auf so hohem Niveau und trotzdem einfach so locker. Und ja, das liebe ich, da freue ich mich schon sehr drauf. Und mit denen mache ich dann eben auch im September eine Weihnachts-CD-Aufnahme mit den Regensburger Domspatzen. Das ist ein Knabenchor, also da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und ja, dann habe ich noch ein paar Auftritte mit der Band, da mache ich Pop-Klassik. Ja, ich gebe noch einen Kurs eben. Und was mache ich noch? Ah ja, ich bin im Theater, bin ich auch noch in 3 Produktionen drin. Und ja, sonst halt Daily Business halt. Ja, und
der geht schon noch irgendwo drunter, unter. Der eine oder andere fragt sich, wie bleibt da noch irgendwo Zeit zum Schlafen oder vielleicht auch mal vielleicht so einen Tag Urlaub oder so, das geht sich noch aus?
Ja, also Urlaub muss ich auf jeden Fall machen. Also ich habe schon geplant, diesen Sommer wieder surfen zu gehen.
Okay, sehr cool. Ich habe noch 2 Termine, unter anderem 21. Juli in der Theatinerkirche in München und 25. Juli beim, und das fand ich interessant, das gucke ich mir, glaube ich, an, beim Barockkonzert im Rittersaal auf Schloss Goldeck.
Oh ja, das wird sehr schön. Ja. Ja, das ist eben nochmal was Eigenes. Also das ist eben alte Musik. Ja. Das wird auch auf alten Instrumenten gespielt. Die sind teilweise irgendwie, ich glaube, die eine Geige, älter. Ich glaube, die eine Geige, die wir dabei haben, die ist 250 Jahre alt.
Oh.
Also das ist richtig, richtig wild. Die darf man auf gar keinen Fall verlieren.
Wolltest du gerade nochmal zu Herzen legen.
Aber ich singe ja deswegen.
Caro, eine letzte Frage haben wir immer zum Ende der Sendung. Und da bin ich immer gespannt, weil jeder irgendwie tatsächlich unterschiedliche Beschreibungen hat auf die Frage, was bedeutet für dich persönlich Glück?
Also Glück sind für mich, glaube ich, die einfachen Dinge. Deswegen habe ich auch das Lied mitgebracht, tatsächlich. Also, weil ich da immer überlegen muss, klar, weil ich bin ja irgendwie auf Bühnen unterwegs und dann ist es irgendwie, ja, es ist so Glamour und glänzend. Aber wenn ich halt überlege, okay, was macht mich wirklich glücklich, dann sind das echt so kleine Momente. Irgendwie spazieren mit dem Hund und der Familie, irgendwie sitzen mit Freunden an der Isar, was Gutes essen, ein gutes Buch lesen. Also wirklich einfach so bodenständige Sachen. Und kleine Sachen im Alltag. Das ist für mich eigentlich Glück.
Caro, es hat super Spaß gemacht, mit dir heute plaudern zu dürfen.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Euch da draußen sei gesagt, guckt sie euch an und verfolgt sie auf den sozialen Netzwerken und auf ihrer Homepage gibt es auch nochmal ganz viel Infos zu. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Das war Ego FM Talk Radio.
Mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek.
Auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr.
Auf Ego FM.